Hey, ich habe auch solche What Would Jesus Do Armbänder zu Hause rumliegen. Ich war vielleicht 15, 16 Jahre alt, als ich das erste geschenkt bekommen habe. Und es sind etliche bis heute dazugekommen. Und etliche habe ich auch schon verschenkt. Und dieser Wunsch, diese Herausforderung, das begleitet mich bis heute, diese Frage: Jesus, was würdest du tun? Wie würdest du reagieren? Und ich kenne aber auch genau die Verzweiflung, von der jetzt gerade die Rede war. Der Frust, dass ich an meinen Begierden scheitere, an meiner Trägheit scheitere, an meiner Lustlosigkeit. Und ich kann mir ein Bein rausreißen. Trotzdem, ich kann mir 5 What Would Jesus Do Armbänder um jeden Arm und jedes Körperteil binden. Es hilft nichts. Mal sind es offensichtliche Fehlschläge, die andere mitkriegen, und mal sind es Sachen, die ich nur mitkriege und frustriert bin. Es war eine Hauptprobe für ein Konzert. Wir hatten eine Gastsängerin, eine Gospelröhre aus Dänemark. Tolle Frau, die kann singen, alter Schwede. Nee, Dänin ist sie ja, aber. Und die erzählte in der Hauptprobe, dass sie erkältet ist und nicht so richtig loslegen kann. Und dass wir ihr das nachsehen sollen. Und als ich das hörte, was habe ich gedacht? Ich dachte, ja, wenn die nicht ganz so loslegen kann, dann siehst du wenigstens nicht so blass neben mir aus. Ich weiß, das ist jetzt nichts Großes, aber das ist was, was mein Herz zeigt. An sich weiß ich, dass ich als Christ anders sein sollte. Da sagt die Bibel was von Mitleid. Steht in der Wort meinem Gott, in Gottes Wort: Seid voller Mitleid und Erbarmen. Und ich war voller Dankbarkeit, dass die krank ist. Warum? Damit meine Performance besser ankommt. Naja. Seid voller Mitleid und Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftheit und Geduld. Seid nachsichtig mit den Fehlern der anderen. Vergebt denen, die euch gekränkt haben. Vergesst nicht, dass der Herr euch vergeben hat und dass ihr deshalb auch anderen vergeben müsst. Das Wichtigste aber ist die Liebe, steht im Kolosserbrief. An sich weiß ich das, aber das eine ist es zu wissen, es ist was anderes zu leben. Und ich frage mich dann, warum bin ich denn, wie ich bin? Schau, dein Verhalten, wie du halt so bist, das zeigt dir nicht einfach nur, wer du bist, sondern dein Verhalten zeigt dir, wer dich prägt. Du bist ja so, wie du jetzt bist, nicht einfach aus deiner Mama rausgeplumpst und dann warst du so, sondern du bist geprägt. Von deinen Eltern geprägt, von deinen Freunden geprägt, von Social Media geprägt, von deinen Vorbildern geprägt. Von deinen Klassenkameraden, du bist geprägt in deinem Verhalten. Mein Opa, der hatte mal eine Entzündung in seinem Zeigefinger. Das kam daher, wir hatten miteinander eine Güllegrube ausgebickert, die war undicht, da musste man drin rumbickern, also sie war natürlich vorher leer gepumpt worden. Und dann irgendwie hat er eine Entzündung in seinen Finger reingekriegt. Und dann ist er wochenlang mit einem ausgestreckten, steifen Zeigefinger rumgerannt. Und ich habe viel Zeit mit ihm verbracht. Und eines Tages habe ich gemerkt, ich renne immer mit einem abgestreckten Zeigefinger rum. Der war aber gesund. Das ist Prägung. Bin dankbar, dass nicht der Finger krank war. Aber so ist das, wir übernehmen Dinge von anderen. Dein Kleidungsstil. Glaub doch nicht, dass du deine Kleidung anhast, weil das du bist. Nee, das ist eine Prägung, als Slim-Fit-Hosen aufkamen. Habe ich Leute mit Slim-Fit-Hosen gesehen, dachte, sieht nett aus. Musst du haben? Jetzt stehe ich da mit den Dingern, habe auch noch ein paar engere. Aber nicht nur dein Äußeres, dein Charakter, wie du bist, es ist Prägung. Meine Prägung ist zum Beispiel, riskier lieber nicht zu viel. Lass die anderen in der ersten Reihe sich austoben, ihre Fehler machen, eins auf die Fresse kriegen. Und wenn alles klar ist, dann gehst du nach. Meine Eltern haben immer gesagt, ich habe mir angeguckt, wofür meine größeren Geschwister Ärger gekriegt haben. Und dann habe ich mich daran orientiert und wusste, was ich nicht machen muss. Und dann war ich immer ganz der Brave. Und habe gekriegt, was ich wollte. Also riskiere nicht zu viel. Dann habe ich meinen Freund Daniel kennengelernt, Daniel Schäufler. Das ganze Gegenteil. Hau drauf, erste Reihe. Alles ausprobieren, groß träumen, groß denken, gerne auch mal die große Fresse. Und von dem habe ich gelernt, groß zu träumen. Mich in die erste Reihe stellen zu lassen, obwohl ich dort gar nicht hin will. Und 2007 ging Daniel dann für ein halbes Jahr nach Nashville zum Studieren. Ich hätte das nie gemacht. Mit 15 Jahren war ich das erste Mal allein in Aue. Ich komme vom Dorf, von Sosa. Und da war in Aue gerade das Arbeitsamt fertiggestellt. Das hat so zwei Geschosse, eine Glasfront. Und ich sage zu meiner Schwester, also ich war nicht allein, ich war mit meiner Schwester, sage zu meiner Schwester, das ist ja wie in New York. Das ist so, einer war ich. Und dann war 2007 mein Freund im Frühjahr in Nashville, hat dort Klavier studiert. Weißt du, wo ich im Herbst war 2007? Der kleine Frank aus Sosa. War ich in New York, in den Ghettos und habe dort gearbeitet. Ich hätte das nie gemacht, hätte ich nicht diesen Mann kennengelernt. Der hat mich geprägt. Und so ist unser Leben, das, was du tust, das ist geprägt, das ist geformt durch das, was du erlebst, durch Menschen, die du an dich ranlässt, von denen du Sachen übernimmst. Nicht nur das Gute, auch das Blöde. An deinen Wutausbrüchen sind ja nicht deine Eltern schuld, auch wenn die vielleicht gerade in einem schwierigen Alter sind. Man kann auch anders reagieren. Es ist dein Charakter, dass du ausrastest. Daran, dass du dich mit anderen immer vergleichst und dass andere entweder viel schlechter sind in deinen Augen oder dass andere viel besser sind und du bist minderwertig dann irgendwie. Das hat ja nichts damit zu tun, dass andere besser oder schlechter sind. Das ist dein Charakter, in dem du keinen Frieden hast, in dem du nicht weißt, wer du bist, was deine Identität ist. Dass du dich vielleicht ständig in die Opferrolle flüchtest, weil die anderen so doof sind. Es liegt nicht daran, dass die anderen so doof sind, sondern dass du keinen festen Halt hast in deinem Leben. Das ist dein Charakter. Es ist deine Prägung. Aber weißt du, und das ist wichtig, es ist deine Entscheidung, von wem du dich prägen lässt. Es ist deine Entscheidung, wer dich prägt. Und ich habe heute Abend eine ganz, ganz einfache Botschaft. 4 Worte, nicht mehr. Und diese Botschaft heißt, Gott will dich prägen. Gott will deinen Charakter prägen. Du sollst und du darfst so sein, wie er ist. Aber nicht einfach, what would Jesus do? Bevor what would Jesus do kommt, was würde er tun, braucht es was anderes. Es braucht WWJI. Werde, wie Jesus ist. Wenn du jetzt fragst, hey, wie geht denn das? Ja, als erstes gibt es dazu die 10 Gebote. Wenn du jetzt sagst, die 10 Gebote, die kenne ich, ja, ja, du sollst, du sollst, du sollst und du sollst nicht und du darfst und wer? Mach mal langsam. Diese 10 Gebote, die sind nicht Regeln für dich in erster Linie. Die 10 Gebote sind keine Regeln in erster Linie. Ich will dir eine Geschichte erzählen, wie die 10 Gebote nicht entstanden sind. Also nicht, dass du heute Abend nach Hause gehst und zu deiner Mutter sagst, jetzt weiß ich, wie die 10 Gebote entstanden sind. Also so sind sie nicht entstanden. Gott und ein paar Engel, die schauen auf die Erde runter. Da bringt einer einen anderen um. Da sagt der Engel, sieht nicht gut aus. Gott sagt, stimmt. Was machen wir da? Wir machen ein Gebot, du sollst nicht töten. Super. Kommt ein anderer Engel vorbei und sagt, aber das Problem ist doch das, der da jetzt umgebracht wurde, der hatte dem anderen Mann die Frau ausgespannt. Sag Gott, naja, wenn das so ist, dann machen wir noch ein Gebot, du sollst nicht die Ehe brechen. Kommt ein dritter Engel und sagt, Jungs, die Geschichte, die war ganz anders. Derjenige, der jetzt den anderen umgebracht hat, der hatte dem zuvor sich Stiere gestohlen und nur deswegen hat der andere ihm die Frau ausgespannt. Kommst du noch mit? Sag Gott, da müssen wir ein Gebot machen. Du sollst nicht stehlen. Liebe Freunde, so sind ja die Gebote nicht entstanden. Gott hat nicht in das Chaos von Freiberg gedacht und gesehen und dachte, krass, da muss man mal ein bisschen Ordnung machen. Die leben ja wie die Schweine. So war das ja nicht. Gott hat nicht nach Freiberg geguckt, sondern Gott hat in sein Herz geschaut. Die 10 Gebote sagen dir erstmal, wie Gott ist. Warum ist Töten falsch? Weil Gott das Leben ist. Warum ist es falsch zu hassen? Weil Gott die Liebe ist. Warum ist es falsch zu lügen? Die Antwort kannst du dir jetzt selber geben. Weil Gott die Wahrheit ist. Warum ist es falsch zu stehlen? Das ist doch nicht falsch, weil dann immer irgendeiner rumheult, weil ihm was fehlt. Das Moped oder das Fahrrad oder was auch immer. Es war auch schade, wenn dann einer rumheult, aber das war ja nicht der Grund. Gott sagt, du sollst nicht stehlen, weil er ist kein Dieb. Und Gott sagt auch, du bist nach meinem Ebenbild geschaffen. Ich habe dich so geschaffen, damit du so sein kannst wie ich. Dass du meinen Charakter in dir tragen kannst. Dieses Ebenbild meint jetzt nicht, dass du heute Abend vor den Spiegel gucken musst und denken, hat er dieselbe Nase wie ich? Es geht eher um dein Herz. Warum ist es falsch, die Ehe zu brechen? Weißt du, Gott sagt das nicht, um denen ein schlechtes Gewissen zu machen, bei denen die Ehe kaputt ist. Vielleicht ist die Ehe deiner Eltern kaputt gegangen. Dann ist Gott keiner, der sich hinstellt und sagt, aber da steht ja, du sollst nicht die Ehe brechen und dann ein schlechtes Gewissen macht. Gott sagt das, weil er damit erstmal eins ausdrücken muss. Er ist treu. Und da, wo du nicht treu sein konntest, sagt Gott, hier bin ich, um dein Herz wiederherzustellen. Um dich zu prägen. Ich lese euch einen meiner Lieblingsverse aus der Bibel vor. Es steht im Römer 8, Vers 29. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass wir ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass unser ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass wir seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem wir ähnlich werden sollen. Er ist das Bild, dem wir ähnlich werden sollen. Und es bleibt auch von diesem Poetry Slammer, es bleibt ja am Ende wirklich immer wieder neu diese Frage, wie bitte soll das gehen? Wie soll ich jemals in meinem Charakter werden, wie Jesus ist? Okay, ich habe verstanden, es geht nicht um Anstrengung, aber wie dann? Ich war in der 6. Klasse, in der Schule der deutsch-sowjetischen Freundschaft, hieß die, glaube ich. War schön dort. Leistungskontrolle, Geografie, wie habe ich das gehasst? Dieser Moment, wo der Lehrer dich anguckt und sagt, Zettel raus. Und ich denke, du hättest doch mal sagen können, vorher. Und nach circa einem Drittel der Zeit hat der Erste seine Zettel abgegeben. Und die Lehrerin, die hatte ja gerade nichts Besseres zu tun, hat sich hingesetzt, hat diese Klassenarbeit, Test korrigiert. Und es hat nicht lange gedauert, war sie fertig. Und dann ist die aufgestanden, hat diese Zettel in die Hand genommen, ist durch einen dieser Gänge gelaufen, hat die Zettel in die Luft gewedelt und hat gesagt, nehmt euch ein Beispiel am Lukas, der ist schon fertig und hat eine 1. Ich meine, der Lehrerin kann man ja nichts tun, aber kriegst du doch so einen Hals, oder? Okay, man kann für so einen Test lernen. Aber wie schnell man Fragen kapiert und wie man unter Stress dann auch noch Sachen gut macht, das ist ja, da ist jeder anders. Und jeder hat einen unterschiedlichen Intellekt mitgekriegt. Weißt du, wenn du einen Albert Einstein in deiner Klasse sitzen hast, dann ist es nicht fair, wenn du ständig mit dem verglichen wirst, oder? Du verlierst doch immer. Was kannst du denn dafür, dass du eine Albert Einstein bist? Und das ist doch dieselbe Sache mit diesem What would Jesus do? Da hast du so einen Albert, also so einen Jesus Christus in deinem Leben und in der Bibel, der immer alles richtig macht, bei dem alles gelingt. Und jetzt steht dort, und so sollst du sein. Ich lese euch meinen zweiten Lieblingsvers aus der Bibel vor. Steht im Hesekiel 36, Vers 27. Falls der in deiner Bibel noch nicht angestrichen ist, rate ich dir, streich den dir an. Hesekiel 36, Vers 37. Ganz dick. Also sollst du noch lesen können danach, aber hör gut zu. Gott sagt, ich will meinen Geist in euch geben und ich will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Hier geht es um Gebote. Jetzt müssen wir ein bisschen denken. Was sind die Gebote? Die Gebote von Gott sind ein Ausdruck seines Charakters. Kommst du mit? Ja? Gottes Gebote sind ein Ausdruck von dem, wie Gott ist. Und er sagt, ich will meinen Geist in euch geben und ich will solche Leute aus euch machen, die in meinem Charakter leben. Jetzt ist die wichtigste Frage daran, wer macht das nochmal? Und die Antwort wird dein Leben prägen. Wer macht das? Gott. Gott sagt, ich will Leute aus euch machen, die in meinem Charakter leben. Und wie will er das machen? Die Antwort ist immer wieder dieselbe und die ist einfach. Er will uns erfüllen, in uns leben, durch seinen Heiligen Geist. Mit anderen Worten, er kommt selbst in unser Leben, in unser Herz. Und er will das in uns und durch uns leben, was wir nicht können. Christsein bedeutet nicht zu glauben, dass da irgendwo ein Gott ist. Dort oben, dort hinten, dort drüben oder irgendwo. Christsein heißt, dass du darauf vertraust, dass Gott in dir lebt. Dass er da ist, in dir. Gott ist nicht der Schießhund, der irgendwo da oben ist und aufpasst, ob du alles richtig machst. Und wenn du nicht alles richtig machst, dann tsch. Sondern Gott ist dein Vater, der seine Wohnung in dir eingerichtet hat. Christsein heißt Beziehung mit Jesus. Ich kann aus eigener Kraft nicht so leben, wie das Jesus getan hat. Und das ist keine Ausrede, das ist einfach nur Einsicht. Aber Jesus kann das in mir. Ich habe zu Hause eine kleine Handpuppe, die heißt das Schnatterinchen. Ich habe dafür sogar ein Lied geschrieben. Meine Tochter heißt Johanna und dann habe ich irgendwann gedichtet, das Schnatterinchen, Rienchen fliegt wie so ein Bienchen, Bienchen um das Johanninchen, Nienchen einfach so herum, Fiedelbumm, so ungefähr. Und meine Tochter hat es geliebt und dann hat sie immer gequiekt vor Lachen, wenn ich da durch das Zimmer geflogen bin. Und wir haben da zu Hause so einen Ikea-Kuscheltiersack. Kennt ihr den? So in mehreren Etagen kannst du Kuscheltiere reinstopfen, das ist Wahnsinn, was da reinpasst. Man findet nichts, weil es einfach nur vollgestopft ist. Und da liegt dieses Schnatterinchen drin. Und weißt du, wenn ich das mal wieder spielen will, dann kann ich zu dem Schnatterinchen sagen, flieg. Und es macht's nicht. Dann kann ich es anbrüllen. Flieg! Das macht nichts. Ich kann gegen diesen Kuscheltiersack treten. Passiert nichts. Es gibt nur einen Moment, wo etwas passiert. Wenn meine Hand dieses Tier erfüllt und dann fliegt es rum. Und dann tut dieses Tier das, was ich ihm gebe. Und es bringt meine Tochter zum Lachen und zum Krakeln und zum Freuen und wir haben eine gute Zeit. Ich weiß, dieses Bild hat seine Grenzen, weil dieses Tier hat ja wirklich nichts Eigenes mehr. Wenn Gott dich erfüllt, heißt das nicht, dass du deine Originalität verlierst. Was du verlierst, ist alles das, was du nicht haben willst. Obwohl du jetzt so dran hängst. Freunde von mir haben erzählt, ein Ehepaar, die haben sich gestritten. Und mitten in diesem Streit hat die Frau so einen kurzen Moment mit Gott, als wenn Gott zu ihr sagt, was machst denn du da? Und sie merkt, was sie macht. Sie will gewinnen. Sie will den Streit mit ihrem Mann gewinnen. Was denn sonst? Es geht ja überhaupt gar nicht, um was man da streitet. Hauptsache, ich habe Recht. Und der andere sieht das ein. Und sie hat erzählt, es war so ein Moment, wo Gott sie überführt und sagt, hey, es geht doch nicht um Gewinn, sondern dass du selbst, wo ihr euch uneinig seid, du und dein Mann, dass du meine Liebe widerspiegelst. Das war so ein Moment, in der sie überführt wurde von Jesus, wo sie merkte, stimmt, eigentlich will ich Recht haben, aber ich merke, wie dieses Recht haben wollen am Ende nur schief geht und es ist nur Zerbruch. Und wenn Jesus in meinem Leben kommt, verliere ich genau das. Und ich verliere das, was ich eigentlich nie wollte, was ich auch nicht brauche. Und es kommt was Neues rein, seine Liebe erfüllt mich. Und weißt du, nichts anderes wünscht sich Jesus, dass er in dein Leben kommen darf, dass er einen Platz hat in deinem Leben, dass er in jedem Lebensbereich, in jeder Entscheidung, in jedem, was du tust, dabei sein darf, ein ganz normaler Teil. Und dein Herz dafür offen ist zu sagen, Jesus, wie stellst du dir das Leben mit mir vor? Ich weiß nicht mal, wie Christsein geht. Manchmal bin ich da und sage, Jesus, wie geht das Leben mit dir, obwohl ich schon seit keine Ahnung wie vielen Jahren Christ bin. Und es immer wieder neu durch zu buchstabieren, Jesus, zeig mir, wie geht das? Wie willst du mit mir leben? Und Jesus erfüllt mich und Jesus lebt in mir, damit ich nicht mehr ein Sklave meiner Wutausbrüche bin. Sondern dass sein Friede da ist. Dass ich nicht mehr andere schlecht machen muss, um mich gut zu fühlen. Dass ich nicht mehr gewinnen muss, um mich gut zu fühlen. Dass ich nicht mehr meine Sinnlosigkeit in Alkohol oder Pornos ertränken muss, weil ich die Entdeckung mache, dass Jesus in mir lebt und er was Besseres hat. Und weißt du, genau dafür ist Jesus gestorben. Ich möchte meinen dritten Lieblingsvers aus der Bibel vorlesen. 2. Korinther 5, Vers 21, dort steht, denn Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, und da geht es um Jesus, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Nochmal, Gott hat Jesus für uns zur Sünde gemacht. Jesus wurde etwas, was wir sind. Jesus hat unsere Identität auf sich genommen, Sünde, getrennt von Gott, nicht zu Gott zu passen. Damit wir das würden, was er ist, was Jesus ist, nämlich gerecht, zu Gott passend. Jesus tauscht mit uns. Jesus kommt nicht einfach und sagt, du musst mal noch das machen und das machen, dann passt. Sondern Jesus sagt, wir müssen mal tauschen ganz kurz. Dein Herz, das nehme ich mit ans Kreuz und ich gebe dir mein Herz. So wird jemand Christ. Dass Jesus was in deinem Leben tut, was du nicht tun kannst. Jesus hat am Kreuz seine Identität mit dir getauscht. Er hat alles genommen, was in deinem Leben nicht so ist, wie Gott ist. Nicht so schön ist, nicht so rein ist, nicht so heilig ist. Das hat er genommen und ist damit gestorben und hat dir das alles gegeben, was er ist. Und dein Leben kannst du Jahr um Jahr neu entdecken, was Jesus da schon in dich reingelegt hat. Deswegen liebe ich es, dass bei Christen immer überall ein Kreuz steht. Das ist ja nicht so, dass ich das modisch schön finde, überall ein Kreuz zu haben. Aber es erinnert mich genau an diesen Tausch. Dass Christsein nicht heißt, ich muss mir einen abwürgen, dass ich ja so bin, sondern ich gehe vor Jesus auf die Knie und ich kapituliere und ich sage, ich kann es nicht. Und da ist vielleicht ein Mensch in meiner Nachbarschaft, der mich tierisch aufregt und sage, wenn ich dem begegne, ich kann dem nicht liebevoll begegnen. Und ich gehe vor Jesus auf die Knie und sage, Jesus, ich kann es nicht, aber du kannst es. Mach du es in mir. Und es braucht diese Nähe zu Jesus. Noch ein, zwei letzte Gedanken. Ich bin als Kind auf unserem Bauernhof gern in einer Scheune rumgerannt. Wir hatten eine große Scheune und da gab es viele Geräte. Es hat mich total fasziniert, lagen auch ein paar Gewehre rum und so. Dreschmaschinen, also jetzt nicht Dusch, sondern hier für Getreide, ne? Und Hänger für Traktoren und bliblablub so ein Zeug. Und ich bin da drauf rumgestiegen und wenn ich dann aus der Scheune rauskam, ich habe das gar nicht mitgekriegt, hat mein Papa mich angeguckt und hat gesagt, wo bist denn du wieder rumgestiegen? Ich sah so aus wie das, womit ich mich abgegeben habe. Und weißt du, dein Leben wird immer mehr so aussehen, womit du dich abgibst, wenn du an dein Leben ranlässt, wer dich prägen darf. Und wo wir Jesus in unser Leben ranlassen, unsere Gedanken, in unsere Reden, in das, was wir uns reinziehen, wird er auf uns abfärben, immer mehr. Wenn ein Mann zu seiner Frau sagt, oh, du bist wie deine Mutter, dann ist das selten was Positives. Aber Menschen werden zu dir sagen, du bist wie dein Vater im Himmel. Je mehr du Zeit mit deinem Gott verbringst, in der er auf dich abfärben darf. Weißt du, meine Frau liebt mich und es begeistert mich. Die liebt mich sehr, sehr, sehr. Das musst du jetzt nicht verstehen, das ist halt so. Aber dass meine Frau mich liebt, das bringt mir nichts. Nichts. Gar nichts. Das bringt mir nichts, solange ich nicht in ihrer Nähe bin, wo sie mir ihre Liebe zeigen kann, wo sie mich umarmen kann, wo sie mich küssen kann und was auch immer. Nur in dieser Nähe zu ihr erfahre ich das und prägt sie mich. Und deswegen ist das meine Einladung an dich. Vielleicht hast du die schon so oft gehört und vielleicht ist aber wieder neu dran, dass du mit Jesus in deinem Alltag lebst, dass Jesus Platz hat in deinem Leben, dass du in seinem Wort liest, wo du siehst, wie er ist, dass du mit ihm redest, dass du ihn an die Stellen in deinem Leben ranlässt, wo du merkst, ich bin nicht so, wie er ist. Dass du Gott nicht noch ein 100. Mal versprichst, aber das nächste Mal klappt's, Jesus, das nächste Mal klappt's. Sondern dass du ehrlich wirst vor Jesus und sagst, ich kann's nicht, ich kann's nicht. Und ich werde das bis zu meinem Lebensende tun, diesen Dreck und diesen Mist. Und ich werde bis zu meinem Lebensende so blöd reagieren. Es sei denn, Jesus, du greifst ein. Und ich wünsche dir diese Ehrlichkeit. Und vielleicht gibt es einen Punkt in deinem Leben, der dir heute Abend besonders bewusst geworden ist. Wo du merkst, es ist, als wenn Jesus einen Finger drauf legt und sagt, hey, wollen wir an der Stelle einen Schritt weitergehen? Vielleicht ist das ein Punkt, an dem du heute Abend ehrlich wirst und sagst, Jesus, ich kann es nicht. Aber du in mir. Und dafür will ich gerne beten. Jesus, ich danke dir, dass du nicht vor unserem Leben stehst mit einer Forderung, dass wir so sein sollen wie du, sondern dass du vor unserem Leben stehst mit einem Versprechen, indem du sagst, ich mache aus dir einen Menschen, der an meinen Geboten lebt, in meinem Charakter, in meinem Wesen ist und der ein Spiegelbild ist von mir in dieser Welt. Und Jesus, ich liebe dieses Versprechen von dir und das ist alles, woran ich mich festkralle. Ich kralle mich nicht an meiner Performance fest, nicht an dem, wie ich bin und was ich alles schon mal geschafft habe, nicht an dem, was Leute an mir sehen. Und zum Glück sehen sie nicht, wenn ich allein bin. Nein, daran halte ich mich nicht fest, Jesus. Ich halte mich an dem fest, was du für mich getan hast. Dass du sagst, ich bin das geworden, was du bist. Jesus, du bist meine ganze Unzulänglichkeit geworden am Kreuz. Und du hast mir das gegeben. Was nur du geben kannst, Gerechtigkeit vor Gott, Heiligkeit. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen, der hier ist, dass du ihm zeigst, wo du mit ihm den Schritt gehen willst, heute, in den nächsten Tagen und Wochen. Nicht einen Schritt, wo er sich noch mal mehr anstrengen muss, sondern einen Schritt, wo er erlebt, dass du in seinem Leben Raum einnimmst, und dass du ihn prägst und dass du ihn formst. Jesus, ich danke dir dafür. Amen.